beim Kepler-Salon. Bei einer quasi Extra-Ausgabe des Kepler-Salon. Heute ist ja Donnerstag und nicht Montag und es ist 18 Uhr und nicht 19 Uhr. Die Veranstaltungen des Kepler-Salon, die finden bei freiem Eintritt statt und dafür danken wir den Subventionsgeberinnen und Gebern von Stadt und Land, solange es sie noch gibt, unseren Sponsorgeberinnen und dem Unterstützungsverein der Freunde und Freundinnen des Kepler Salon. Bitte werdet oder werden Sie doch auch Mitglied, um diese Arbeit zu unterstützen, falls ihr es nicht ohnehin schon seid. Das Anmeldeformular, glaube ich, liegt auch auf. Wie üblich beim Kepler Salon wird die Veranstaltung aufgezeichnet, einerseits von DorfTV, andererseits auch von Radio Froh. Und darum ist es gut, wenn bitte alle dann bei der anschließenden Diskussion warten, bis sie das Mikrofon in der Hand haben und dann ins Mikrofon ihre Fragen oder Anmerkungen sprechen, damit das auch alles aufgezeichnet ist. Dankeschön. Mein Name ist Wiltrud Hackl. Ich freue mich sehr, dass ich heute durch diesen Abend oder diesen frühen Abend moderieren darf, führen darf. Und ich darf noch darauf hinweisen, dass diese Veranstaltung eine Kooperation ist, auch des Kepler Salon mit 52 Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich. Und sie wird auch gefördert aus den Mitteln der Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung. Auch dafür noch einmal sei gedankt. Wie wird hier gesprochen, ist der Titel dieser Veranstaltung und es wird jetzt in den nächsten 1,5 Stunden circa über die Möglichkeiten und Chancen, aber auch über die Probleme gehen, die eine Sprache vielleicht mit sich bringt, die nicht diskriminiert, nicht diskriminieren will, die wertschätzt, die gleichberechtigt und die im besten Fall nicht hierarchisch angewandt wird oder funktioniert. Vielleicht aber auch eben ein bisschen über die Probleme und über die Frage, ob Sprache an sich nicht schon ein Mittel der Gewalt ist, der Gewaltanwendung ist, der Hierarchie ist, wenn man bedenkt, wer dafür sorgt, wie sich Sprache verändert, wer mit wem spricht, in welchem Kontext gesprochen wird und was gesprochen wird. All diese Themen werden wir ein bisschen durchleuchten und ich darf ganz kurz die Expertinnen und Experten vorstellen. Das ist gleich neben mir.
Person. Das wird nicht funktioniert.
Ja, das ist Mikrofon sehr viel funktioniert. Das ist
Entschuldigung.
Super. Kein Problem. Person Perry Baumgartinger. Er ist Wissenschaftler, Lektor und Coach mit den Schwerpunkten kritische Diskursanalyse, Transgender Studies und Queer Linguistics und lehrt an der Akademie der Bildenden Künste in Wien und auch in Salzburg. Ich hoffe, das stimmt auch noch so. Programmbereich zeitgenössische Kunst und Kulturproduktion und Kooperationsschwerpunkt Wissenschaft und Kunst. Darüber hinaus arbeitet er seit vielen Jahren als Lektor und Korrekturleser für verschiedene Medien und Genres, von Masterthesen über Kunstprojekte bis hin zu Lehrbüchern. Und seit einigen Jahren, glaube ich, bietest du auch Seminare zu Gender und Diversity an. Und das ist wahrscheinlich auch ein Thema, um das es heute gehen wird, quasi Vermittlung auch der Dringlichkeit oder des Themas. Herzlich willkommen.
Danke.
Ja, Rubia Salgado hat Portugiesisch und Literaturwissenschaft studiert und lebt seit 1987 in Österreich. Davor in Brasilien, glaube ich, zumindest geboren bist du in Brasilien. Sie ist als Erwachsenenbildnerin tätig, als Kulturarbeiterin und Autorin in selbstorganisierten Kontexten. Schwerpunkte der Arbeit liegen im Feld der kritischen Bildung, Bildungs- und Kulturarbeit in der Migrationsgesellschaft. Und Rubia Salgado ist natürlich auch eine der MAIS-GründerInnen und nun für das Kollektiv tätig. Das stimmt, so das Kollektiv heißt sie. Okay. Mhm. Kritische Bildungs-, Beratungs- und Kulturarbeit von und für MigrantInnen wird dort angeboten und gemacht. Herzlich willkommen.
Danke.
Und Vlatka Vrkatic ist Ökonomin, Sprachwissenschaftlerin, Texterin und Aktivistin. Sie hat in Zagreb Ökonomie studiert und in Wien Sprachwissenschaften und arbeitet unter anderem schwerpunktmäßig zu Migration, Interkulturalität, Sprache und Macht, Geschlecht, Mehrsprachigkeit, kritische Diversity und Social Justice, dass ich es rausbringe. Aber auch künstlerisch habe ich gesehen, ein spannendes Projekt, Mikrofona. Ich weiß nicht, ob es dieses Kollektiv noch gibt, aber ich habe das sehr spannend gefunden. Es ist 2016 in Deutschland auch aufgeführt worden, innerhalb einer Veranstaltung mit dem Titel We Refugees of the Right to Have Rights, wo ja auch Hannah Arendt, glaube ich, auch ein starker Bezugspunkt war, wo dieses Thema, über das wir heute sprechen, glaube ich auch, wo es um Sprache und Macht auch gegangen ist. Und ja, dieses Kollektiv, falls es das noch gibt, ich habe heute ein bisschen geschaut und ich finde es sehr spannend beschäftigt. Also Mikrofona beschäftigt sich mit Mitteln von Comics quasi, nimmt sich mit Mitteln von Comics dieser Thematik, auch über die es heute geht, an. Also auch wieder eine besondere Herangehensweise an das Thema. Herzlich willkommen nach dir. Normalerweise kommt jetzt an dieser Stelle ein Vortrag oder eine PowerPoint-Präsentation oder ein Film. Heute kommt eine Leseperformance und ich darf euch jetzt bitten, damit zu starten.
Ich habe nur ein technisches Problem. Ich bin etwas ziemlich verkühlt und ich werde sicher oft, also es kann sein, dass ich huste und so. Wäre es nicht besser, ich bleibe mit dem anderen Mikro, weil das wird dann stören. Ich nehme das.
Ist das die erste Performance des Abends? Wir tauschen das Mikrofon.
Weil sonst wird es alle stören. Oder ich bleibe nervös und habe Angst.
Etwas merkwürdig, mit etwas auf dem Kopf, was ich nicht sehe. Es wird gehen. Grenzen. Überwinden, verstärken, verschieben. Was würdest du tun? Auflösen, bekämpfen, umgehen. Was würdest du tun? Politisieren, verharmlosen, bewachen. Was würdest du tun? Besetzen, stürmen, diskursivieren. Was würdest du tun? Debattieren, beworkshoppen, angreifen. Was würdest du tun? Verreden, subversivieren, passiv passieren.
Sigfax. People at the intersection of several kinds of marginalization. Those of us who are disabled, queer, kinky, sex workers, survivors. People who the system says are sick, fucked up, damaged. Yet many of us are resistant, resilient, much political action of all kinds comes from the power of survival.
Deutsch als Zweitsprache ist ein komplexes und auch widersprüchliches Handlungsfeld. Es ist ein Handlungsfeld, in dem nicht nur pädagogisch oder fachdidaktisch, sondern auch gesellschaftlich, politisch und emanzipatorische Dimensionen und Ansprüche diskutiert und erhoben werden. Lernen und Lehren des Deutschen finden nicht in einem herrschaftsfreien Raum, im Gegenteil. So unerlässlich es auch erscheinen mag, dass Deutsch gelernt wird, sind Deutschlernarrangements auch als Zugriffe auf Individuen zu sehen.
Jedes Kommunizieren ist eine Handlung, die im strukturell und gesellschaftlich gesetzten, historisch gewachsenen, rassistisch-heteronormativen System wirksam wird. In diskriminierenden Diskursen wird mit Fragen und Aussagen wie, wo kommst du her, du sprichst aber gut Deutsch, du bist aber keine richtige Frau, soziale Kontrolle ausgeübt. Besonders für diese Kontrollfunktion ist, dass sie von ungleichen Machtverhältnissen bestimmt und gesteuert wird, in denen vorgegeben wird, wer authentisch ist und wer nicht. Wer das andere repräsentiert bzw. repräsentieren kann.
Als Kind verbrachte ich viel Zeit in Krankenhäusern und Spitälern, die meiste Zeit davon in einer bestimmten Kinderklinik. Ich erinnere mich an scharenweise Kinder verschiedensten Alters mit unterschiedlichsten Hilfsmitteln. Ein Bild wie aus dem Science-Fiction-Szenario. Tretend und rollend, Schienen, Klettverschlüsse, Neonfarben oder in Camouflage-Optik. Meine Ledermanschetten. Ich erinnere mich an meinen langjährigen Brieffreund Tino und meine Zimmernachbarinnen, die sich in einer Geheimsprache verständigten. Ich erinnere mich an den Freizeitclub, die Klinikschule, sich den Bauch halten müssen vor Lachen. Das Bild der freakigen, neonbunten, amorphen Gruppe lachender Cyberkinder, die durch die bayerische Kleinstadt rollen, um in der Pizzeria einzufallen, hat sich in meine Erinnerung eingebrannt. Natürlich gab es auch Alltägliches oder Situationen, die schmerzhaft waren. Besonders leidvoll wurde es immer dann, wenn Besuch da war. Schlagartig wurde alles todtraurig. Die Wahrnehmung der Nichtbehinderten lag im krassen Widerspruch zu meiner Erfahrung von Crip-Jugendkultur, dem Bild einer Kindercommunity.
Sprachliche Bildung geht einher mit einer Subjektivierung ihrer Adressatinnen und Teilnehmerinnen. Diese werden durch institutionelle und pädagogische Adressierung als bestimmte Subjekte angesehen, angesprochen und angerufen. In diesem Sinn sprechen wir von Subjektivierung durch Bildung. Diese ist ambivalent, denn sie kann Menschen auf bestimmte Subjektpositionen fixieren, indem sie zum Beispiel Menschen infantilisiert, kulturalisiert, exotisiert, idealisiert und seit Kurzem auch in die Position der mit den falschen Werten positioniert. Bildung kann aber auch durch Wissenszuwachs und Wissensproduktion dazu beitragen, das Subjekt ihr Wissen, ihre Handlungsressourcen und ihre Handlungsfähigkeit reflektieren, erweitern und kritisch einsetzen können.
Ich paraphrasiere Judith Batzer. In einer US-amerikanischen Kleinstadt gab es einen Jugendlichen, der beim Gehen mit den Hüften schwing. Je älter er wurde, desto sichtbarer wurde der Hüftschwung. Eines Nachts als 16-, 17-Jähriger ging er eine Straße entlang mit ausgeprägtem Hüftschwung und wurde von 3 anderen Jugendlichen getötet. Warum wird jemand wegen der Art und Weise zu gehen getötet?
Wenn ich höre, was genau höre ich? Wem höre ich zu? Wem höre ich nicht zu? Welche Fähigkeiten habe ich mir geschaffen, bestimmten Personen zuhören zu können, anderen aber nicht? Wann höre ich nicht länger zu und warum nicht? Weil es zu langweilig ist, zu selbsterklärend, zu bekannt, weil es zu peinlich ist, weil es mich oder andere verletzt, mich oder andere diskriminiert, weil es mich irritiert, weil es mir Angst macht, weil es mich nicht interessiert. Oder höre ich nicht zu, damit ich nicht involviert bin, damit ich das nicht weiß, nicht verantwortlich bin? Und bin ich es dann nicht? Wenn ich zuhöre, wie ordne ich Menschen ein aufgrund der Weise, wie sie sprechen? Welche Geschichten dichte ich ihnen an, zu Herkunft und Hintergrund, zu Wissen und Emotionen? Und was hat das alles mit mir zu tun? Meinen Normalvorstellungen, die ich so bestätige, meinen Vorstellungen von Welt, meinen sprachlichen Zu- und Einordnungen. Wo lasse ich mich zuhörend inspirieren, irritieren, herausfordern, beschwichtigen, einlullen oder besänftigen?
Wir wissen, dass zum Beispiel Bourdieu und viele andere bereits schon seit sehr vielen Jahren angemerkt haben, dass Sprache die Funktion der Ermöglichung eines selbstbestimmten Lebens, sehr stark unter Anführungszeichen, erst erfüllen würde, wenn den Lernenden das Recht zu sprechen zuerkannt wird. Und wenn die Zuhörerinnen der Ansicht sind, dass Sprecherinnen Aufmerksamkeit verdienen und befugt sind zu sprechen. Weiters haben wir nicht nur von Bourdieu bereits gelernt, dass sprachlich Kompetente nicht nur diejenigen wären, die sich in der gelernten Sprache äußern und anderen verstehen können, sondern vor allem diejenigen, die sich Gehör und Glaubwürdigkeit verschaffen würden.
Es geht bei nicht diskriminierenden Sprachpolitiken nicht darum, einen Sprachkodex zu erstellen, wie richtig kommuniziert werden soll. Stattdessen sollten die eigenen Privilegien und Diskriminierungsmuster samt ihrer geschichtlichen, räumlichen und diskursiven Zusammenhänge in den Mittelpunkt gerückt werden, um sie gegebenenfalls zu verändern. Sprachpolitische Veränderung, wie sie zum Beispiel von der feministischen Linguistik eingebracht wurden, sind wichtig. Sie dürfen allerdings nicht bei einem neuen Wort, einem Symbol oder einer Gebärde stehen bleiben, weil Sprache nicht auf der lexikalischen Ebene aufhört, sondern dort erst beginnt.
Sockeneinkauf. Bitte, wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche die so und so Socken. Die Socken für Sie sind im oberen Stock. Kurze Gedankenpause, schnelles Durchdenken verschiedener Antwortalternativen. Das ist nicht ganz so, wie Sie denken. Woher wollen Sie denn das wissen? Warum? Aber das ist interessant, da müssen wir mal drüber reden. Wie meinen Sie das? Wie bitte? Ich bin trans, wissen Sie? Tatsächliche Aussage, die sind mir immer zu groß, haben Sie die so und so Socken nun da? Antwort, die Socken für Sie sind im oberen Stock. Okay, ich gebe auf und gehe in den Stock für mich und kaufe mir zu große Socken, die ich meinem Vater schenke.
Und ich erzähle jetzt von einem Interview, das Paulo Freire, so ein brasilianischer Pädagoge, kritischer Pädagoge, Lateinamerika-Tradition und so weiter. Ich denke, das ist sein letztes Interview noch im Leben gewesen. Und es heißt ein Incredible Conversation. Es ist auf YouTube und sehr empfehlenswert, würde ich meinen. Und da sagt dann eben Freire, dass Lehrerinnen die Aufgaben haben, den Lernenden die Bildungssprache, und das spricht von kultiviertes oder hegemoniales Register, zu vermitteln, den Prozess des Erwerbs dieses Registers zu fördern. Die Lernenden haben das Recht darauf, alle haben das Recht auf Bildungssprache. Alle haben das Recht auf Grammatik, würde ich als DATS-Lehrerin in Bezug auf meine Arbeit sagen. Lehrerinnen, die sich als demokratisch verstehen und bezeichnen, sollten für sich selbst klar haben und den Lernenden mitteilen, dass die Sprachen und die Register, die sie sprechen, genauso schön, so gut, so wichtig sind, wie das Register, die Sprachen, die Angehörige gebildeter Schichten sprechen. Und dass sie das Recht haben, so zu sprechen, wie sie sprechen. Aber die Lehrenden sollten mit den Lernenden auch darüber sprechen, diskutieren und so weiter, dass sie als Angehörige von benachteiligten Gruppen, diskriminierten Gruppen, durch das Erlernen dominanter Register, wie zum Beispiel die Bildungssprache, durch die Aneignung dieses Sprechens, möglicherweise ihre Forderungen, ihre Kämpfe gegen Ungerechtigkeit besser hörbar machen können.
Gleichsprech. Wer möchte, dass alle im Gleichsprech sich äußern? Da kriege ich Angst, so richtig fest Angst. Doch die das möchten, die haben schon Angst, so richtig fest Angst. Wer will schon so sprechen wie alle im Gleichschritt, vorwärts nach vorne? Ich gebe den Ton an und achte darauf, dass alle sich beugen und auf mein Kommando das eine Wort von sich geben, gelernt und entwickelt nach meinem Diktat. Als Einheit geschult und deuten den Nutzen, verbreiten den Sinn, gefügig verbunden mit bestem Gewissen.
Sprachen sind Festlegungen. Wir halten daran fest und flüchten davor, suchen Rettung und Befreiung aus dem Gewohnten und genießen zugleich die Sicherheit.
Wer ist befugt, wann, wie, zu wem und über wen und was zu sprechen? Wer gilt als legitimer Sprecher, Sprecherin einer Sprache? Sollte pädagogisches Handeln diese Prestige-Hierarchie bestätigen oder problematisieren? Ich zitiere hier gerade Ince Dirim und Paul Mecherin.
Sprache als Ordnungskategorie. Wir sind die anderen, die von anderen zu anderen gemacht werden. Wir sind die anderen, die von anderen zu anderen gemacht werden und machen wiederum andere zu anderen. Die so zu anderen gemacht werdenden werden wiederum andere zu anderen machen. Diese Bewegung geht immer so weiter mit unterschiedlichen Effekten für unterschiedliche Konsequenzen der jeweils anderen. Und so wird die Ordnung aufrechterhalten.
Morgen würde ich es vielleicht anders definieren oder gestern, aber ja, das könnte schon sein, dass ich das gerade meine.
Alle haben das Recht, Deutsch nicht zu lernen. Alle haben das Recht, Deutsch zu lernen. Alle haben das Recht, Deutsch so zu lernen, wie und welches Deutsch, und so viel zu lernen, wie sie es wollen oder brauchen, ohne rechtliche, soziale und/oder ökonomische Sanktionen.
Weniger schlimm ist immer noch schlimm. Was redest du da? Für wen ist es schlimm? Wer profitiert denn davon vom weniger schlimm? Mindestgesichert ist Hände erheben zur Arbeit nach Liste, zu dienen, zu weinen im Stillen allein, die Hände erhoben für Recht und für Würde. Davor hast du Angst, so handlos du bist. Du brauchst sie auch nicht für Recht und für Würde, die Hände erhoben. Als Säugling bekamst du dein Recht auf die Würde und tust so, als ob du getan hast so viel, so sprachlos du bist. Im Suchen nach Worten gibst vor, so zu sein, im Schauspiel dem Größten. Doch glaubhaft, das war mal. Ich hab jetzt das Werkzeug. Warum glotzt du so dämlich, als ob du's nicht glaubst? Du lügst dich nur selbst an. Ich riech schon den Schuldschweiß, der stinkt bis zu mir doch. Den wehr ich gut ab und erhebe die Stimme, die deine verschwindet und wandelt sich um in andere Sphären, wo sprechen ich werde, gehört werd nun endlich und lebe nach meinem Plan.
It became clear to me that I loved people. I didn't have a name, I didn't think of myself as heterosexual or homosexual. But as I became more passionately involved, it dawned on me, it occurred to me that there was a word for this. But it was actually a sad moment when the word occurred to me. Because when the word lesbian occurred to me, it was a moment where the social stigma entered into my thinking. And I was very condemned by the word, and I had fear of the word. Is this what I am? Is this the name of my passion? Will this condemn me to social exclusion? Will this destroy my passion? So at the beginning, I think I had to fight the word. I had to struggle with the word in order to continue to feel what I felt or maintain my relations. But it was very odd that the name came from elsewhere. And it came, I mean, homosexual was medical at that time, and lesbian, I had a terrible image when what lesbian might be, and I thought maybe I become the terrible thing.
Das Benennen der Welt schafft Welt. Sprache wird als Realität konstituierend bei uns im Kollektiv, im AIS, betrachtet.
30 Jahre schon oder länger höre ich in Magistraten, Ausländerbehörden, Kinder. Als ob Eltern lautspielender Kinder Angst hätten, die Entscheidung über ihren Aufenthalt würde von der Lautstärke abhängen, in der ihre Kinder spielen, ihre Liebsten sprechen. Psst, am besten gar nicht spielen, am besten schweigen. Den Menschen wird gezeigt, wo ihr Platz ist, von Anfang an, damit alle wissen, woran sie sind. Keine Überraschungen, alles transparent von Anfang an. Wie wichtig ist es uns, die richtigen Worte zu finden, um diese Situationen zu beschreiben? Welchen Einfluss würde diese miterlebten Situationen auf unsere Bildungs- oder auch Beratungsarbeit haben, auf unser politisches Engagement? Wie ist eine verknüpfende Analyse der Herkunft, der Hautfarbe, der Klasse, der Geschlechter möglich? Wie vermeiden wir einen Elite-Nationalismus? Welche Allianzpolitiken sind nach einer solchen Analyse möglich und für wen sind Allianzpolitiken und Analysen überhaupt interessant?
Viele deutsche Schriftsteller wiegen sich in dem Glauben, dass die Muttersprache, wenn es darauf ankäme, alles andere ersetzen könnte. Obwohl es bei ihnen noch nie darauf angekommen ist, sagen sie, Sprache ist Heimat. Autoren, deren Heimat unwidersprochen parat steht, denen zu Hause nichts Lebensbedrohliches zustößt, irritieren mich mit dieser Behauptung. Wer als deutscher Sprache ist Heimat sagt, steht in der Pflicht, sich mit denen in Beziehung zu setzen, die diesen Spruch geprägt haben. Und geprägt haben ihn die Emigranten, die Hitlers Mördern durch Flucht entkommen waren. Auf sie bezogen schrumpft Sprache ist Heimat zu einer klaren Selbstvergewisserung. Er bedeutet lediglich, es gibt mich noch. Sprache ist Heimat war den Emigranten in einer aussichtslosen Fremde, das in den eigenen Mund gesprochene Beharren auf sich selbst. Leute, deren Heimat sie nach Belieben kommen und gehen lässt, sollten diesen Satz nicht strapazieren. Sie haben sicheren Boden unter den Füßen. Aus ihrem Mund kommend blendet der Satz die Tragik der Geflohenen aus. Er suggeriert, dass Emigranten vom Zusammenbruch der Existenz, von der Einsamkeit und dem für immer zerbrochenen Selbstverständnis absehen könnten, da die Muttersprache im Schädel als tragbare Heimat alles wieder gut macht. Man kann nicht, man muss seine Sprache mitnehmen. Nur wenn man tot wäre, hätte man sie nicht dabei. Aber was hat das mit Heimat zu tun?
Das Erlernen der deutschen Sprache ist nur eine von mehreren Strategien in Interaktionsprozessen innerhalb der Mehrheitsgesellschaft. Sprachliche Ermächtigung kann zur Veränderung gesellschaftlichen Wirklichkeiten beitragen. Sprachliche Ermächtigung beinhaltet die kritische Aneignung der hegemonialen Sprache in ihren unterschiedlichen Varietäten und Registern. Sprachliche Ermächtigung aktualisiert sich unter anderem in einer ungehorsamen Haltung gegenüber sprachlichen Normen und normierender Sprache.
Einmal, da saß ich im Bus an einer Grenze. Wir durften im warmen Bus sitzen bleiben, die Grenzpolizisten kamen zu uns rein in den warmen Bus. Sie sahen sich unsere Pässe genau an, als eine Frau, die hinter mir saß, panisch aufstand und den Grenzpolizisten folgte. Auf ihrem Weg zum Ausgang drehte sie sich panisch nach links und nach rechts und fragte, welches Sternzeichen ist der 26. November? Welches Sternzeichen ist der 26. November? Welches Sternzeichen ist der? Und dann war sie auch schon draußen. In Erinnerung an sie schrieb ich Reihe 23. Sie saß in Reihe 23, niemand beachtete sie. Dann hielt der Autobus an, zwei Uniformierte stiegen ein mit Pistolen im Halfter und Taschenlampen in der Hand. Alle zeigten ihre Pässe auf Kommando, ohne zu fragen, warum. Kaum jemand wusste, warum eigentlich. Sie stand auf und folgte dem Mann. Wir fuhren weiter. Ein Platz in Reihe 23 blieb leer. An manchen Tagen fasse ich Mut und denke an sie.
Worte sind nicht allgemein gültig und bezeichnen nicht objektive Gegebenheiten in der Welt. Wir haben ein bestimmtes Verständnis von Kommunikation, weil wir in bestimmten Metaphern über Kommunikation denken. Also stellt sich die Frage, wie denken wir über Kommunikation?
Sprachliche Ermächtigung geschieht im Bewusstsein von Sprache als einem Mittel zum Ausschluss sowie zur Herstellung gesellschaftlicher Anerkennung und leitet zur Verschiebung von zugeschriebenen Positionen. Sprachliche Ermächtigung ermöglicht einen strategischen Umgang mit der neoliberalen Verwertungslogik von Mehrsprachigkeit. Sprachliche Ermächtigung hinterfragt die Konstruktion von nationaler Sprache. Sprachliche Ermächtigung thematisiert und problematisiert die Hierarchisierung von Sprachen und Registern.
Noch eine Runde. Die Norm der deutschen Sprache wird für jene sichtbar, für die Deutsch nicht die Norm ist. Natürlich ist es für diejenigen, bei denen Deutsch nicht zu den Sprachen gehört, in denen sie sich am liebsten ausdrücken bzw. verständigen, auch am schwierigsten, diese in der Regel unsichtbare und unbemerkbare Norm samt ihrer Effekte zu thematisieren. Das Argument, es wäre zu kompliziert, immer und überall alle Sprachen zu berücksichtigen, führt zwangsläufig zu einer monolingualen Praxis, zu einer einsprachigen Institution, zu einer einsprachigen Stadt, zu einem einsprachigen Land. Hier wird Deutsch gesprochen, weil wir in Österreich sind und hier schon immer alle Deutsch gesprochen haben, ist ein gängiges und von mir häufig gehörtes Totschlagargument, das Einsprachigkeit samt aller Konsequenzen und Effekte fördert und Mehrsprachigkeit verhindert.
Sprachliche Praktiken sind immer auch räumliche Praktiken. Ein Raum wird nicht zuletzt durch spezifische sprachliche Praktiken aufgespannt. Sprachideologien sind vielfach mit Raumrepräsentationen verbunden. Beispielsweise die Ideologie des Monolingualismus mit der Vorstellung territorialer Nationalstaaten. Und Sprache bildet in Form von Zeichen und Symbolen ein wesentliches Element von Repräsentationsräumen, sichtbar Beispiel in Form von Plakaten, Kloschildern, Straßenschildern, weniger sichtbar oder untergründig in der Benennung von Orten und Plätzen.
Deutsch lernen und Deutsch lehren sind soziale Praxen, die politisch und gesellschaftliche Verhältnisse affirmieren und gleichzeitig aber auch Räume der Selbstermächtigung und der widerständigen Handlungsfähigkeit unterstützen können. Sprachliche Bildung in Deutsch wird nicht nur zum Angebot des Kompetenzerwerbs, wie sie meistens angeboten wird, sondern auch zu einem Angebot der Positionierung in der Gesellschaft, auch wenn dies nicht explizit ist oder war. Denn das einzige Positiv an die Sprachpolitik von einem Sebastian Kurz ist, dass die Sachen jetzt explizit benannt werden. Wertevermittlung.
Gut. That's it. Ja, das war jetzt auf sehr, sehr vielen unterschiedlichen Ebenen ein Ausflug quasi in die unterschiedlichen Ebenen auch der Sprache. Und mir ist dazu jetzt nur eine kleine Geschichte eingefallen, weil ich das vor kurzem erst gelesen habe. Die Sprache, die jetzt anscheinend in Hollywood oder in den USA sehr viele reiche Menschen das sind wahrscheinlich reiche Menschen dort, Menschen, die Einfluss haben, ihren Kindern lernen, ist Mandarin, weil das, sagen sie, ist eine Sprache, die muss man können, wenn man quasi dann auch in der Finanzwelt oder im Business mitspielen, mitreden im wortwörtlichen Sinn will. Also das heißt, so verändert oder kann sich das auch sehr schnell einmal verschieben und verändern, wenn es tatsächlich um diese Sprachen geht, wenn wir jetzt Ländersprachen hernehmen. Und das habe ich eigentlich sehr spannend gefunden, wie sich das entwickeln wird. Aber Vladka, ich würde ganz gerne bei dir beginnen mit einer ersten Frage, weil ich versucht habe, jetzt das auch ein bisschen zu sortieren und weil es ja auch um Ordnung geht, natürlich immer, wenn wir von Sprache sprechen. Und du hast gesagt, es geht nicht darum, jetzt ein richtig oder ein falsch quasi einzuführen und zu sagen, so sollte man oder sollten wir sprechen und das sollten wir nicht verwenden. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber schon so, dass quasi eine Mehrheitsgesellschaft das für sich immer sehr stark ja in Anspruch genommen hat. Also das ist richtig, das ist falsch. Heinz Mayer hat einmal zu Eva Blimlinger in einer wunderbaren Diskussion in der ZIP 2 gesagt, als es um das Binnen-I ging. Und sie hat vorgeschlagen, na, dann verwenden wir doch ab jetzt nur mal die weibliche Form. Ne? Das ist doch auch hier. Und er hat gesagt, na bitte kehren wir zurück zur Normalität. Also das heißt, es wird von einem großen Teil der Gesellschaft schon für sich in Anspruch genommen, das ist Normalität. Warum tun sich dann Menschen, die Notwendigkeit erkennen, das zu brechen, so schwer zu sagen, okay, ab jetzt bestimmen aber wir, was richtig und was falsch ist. Wäre das so eine in sich kippende, etwas, was sich ausschließt quasi?
Nein, aber ich versuche mal meinen Schal. So, ja. Also dieses richtig Sprechen, das kann es ja gar nicht geben. Also das widerspricht der Sprachstruktur, das gibt es nicht. Ein Beispiel, Persson und ich waren vor ungefähr 10, 12 Jahren an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, haben wir an so einem Sprachleitfaden mitgearbeitet. So von der formalen, oberflächlichen Ebene hat alles super gepasst. Die PC oder die in dem Moment als richtig geachteten Worte, Begriffe, Personen, Bezeichnungen, geschlechterneutral oder... aber wenn dann irgendwo steht, die Studierenden haben ein Recht auf die und die Unterstützung oder Kredite, ich kann mich an den Wortlaut nicht mehr erinnern. Aber bestimmte Staatsbürgerschaften nicht das Recht auf diese Förderungen haben, kann das immer noch als geschlechtergerechter Leitfaden gelten? Also es sind so viele Sachen zu berücksichtigen, die hinter und vor und links und rechts der Sprache liegen, dass ich es mit einem sprachlichen Ausdruck gar nicht erklären kann. Und die Sprache, die wandelt sich immer schneller. Es braucht ein bisschen weniger Zeit heute von Weib zur Frau. AIDS war am Anfang einfach eine medizinische Bezeichnung für eine Erkrankung mit Immunschwäche. Ganz schnell wurde es zur Erkrankung der perversen Schwulen. Also die Bedeutung der Wörter wandelt sich. Und dass das heute für die einen normal ist, ich denke mir, okay, es ist für sie normal. Aber dieses richtige Sprechen braucht mehr als die richtigen Worte. Und meines Erachtens geht diese ganze Debatte um das richtige und falsche Sprechen ganz, ganz selten über die Wortebene hinaus. Ich mache mir jetzt Schluss vielleicht.
Ich würde die Frage jetzt ganz kurz an euch beide auch weitergeben. Richtig oder falsch und kann man es für sich in Anspruch nehmen? Rubia, kannst du sagen, wenn du gerade auch in der Bildung tätig bist und unterrichtest, wird da nicht das geradezu auch erwartet, dass einem jemand sagt, das ist richtig? So verhält man sich in Österreich, so spricht man in Österreich?
Eben, also das war, ich glaube, da passt jetzt für dieses Interview, das wovon ich jetzt erzählt habe mit Paulo Freire, ist genau das, ne? Also wo er dann sagt, und das machen wir auch, versuchen wir auch in unserer Arbeit, eine Seite ist zu sagen, so wie wir sprechen, wie du sprichst, das, was du, es ist schön, es ist gut, ne? Aber es ist wichtig, die Dominanz-Syntax zu beherrschen. Ja. Und da ist, also wieder eine andere Erinnerung, so an dem Kontext Lateinamerika, im Kontext Brasilien, ehemalige Kolonie, etwas, das wir sehr früh lernen, etwas, das sehr verbreitet ist. Wir müssen die Sprachen der Metropole beherrschen, um sie besser zu bekämpfen. Und insofern, ja, also das, was als richtig gilt, ist eine Fiktion, Fiktion, und wie Leitke gesagt hat, also die Wörterbücher schaffen nicht so in der Geschwindigkeit von der Sprache am Leben. Also sie schaffen das nicht mitzuhalten. Ne? Aber es gibt, das ist Hörspolitik, das wissen politisch, das wissen wir alle. Es gibt diese Fiktion, das Richtige, das Standard und so weiter. Und diese dominante Syntax, diese dominante Lexika und so weiter, die sind in Aneignung zu nehmen, also in Anspruch zu nehmen, das zu beherrschen, aber dann, um sie zu bekämpfen. Und da hier Verschiebungen, Interventionen und so. Und das hat sehr viel mit unserer Arbeit zu tun, ja. Also dieses Ungehorsam gegenüber der hegemonialen Sprachen in einem bestimmten Register, das als richtig dann halt hält,
ja. Ja, und also dazu, und ich finde auch, dass dieses das, was als richtig oder falsch gilt, das hat ja auch einen bestimmten, das verfolgt einen bestimmten Zweck. nämlich eine bestimmte Gesellschaftsordnung auch aufrechtzuerhalten und bestimmte Unterdrückungssysteme aufrechtzuerhalten. Insofern sind Interventionen unglaublich wichtig. Und eigentlich gibt es ja eine unglaubliche Vielfalt und ganz viele Möglichkeiten zu intervenieren. Also zurück auf diese Frage, warum tun sich Leute, die versuchen zu intervenieren, so schwer? Ich glaube, das hat mit diesen Machthierarchien auch was zu tun. Also ich kann sagen, okay, ich verwende jetzt keine Geschlechtermarkierungen mehr in der deutschen Sprache von mir aus oder englischen oder was auch immer. Aber da ist die Frage, wen will ich erreichen oder weiß ich nicht, da kriege ich dann kriege eine Rechnung und brauche eine Ratenzahlung. Mache ich das dort dann auch oder nicht? Also ich finde, das hat ganz viel mit hierarchischen Strukturen zu tun und mit dem, und ich kann es natürlich versuchen, aber kann ich es mir leisten, das zu versuchen? Also das ist die eine Ebene und ich glaube, es geht genau um eine Gleichzeitigkeit. Ich glaube, das war auch das, was du mit Frere auch gesagt hast, ne? Also diese Gleichzeitigkeit von das genauso wie du kommunizierst, das ist gut, ja, das ist wunderschön. Und genauso wie wir Strategien entwickeln, das ist total wichtig. Und genauso wie es vielleicht für bestimmte Zwecke wichtig ist, eine bestimmte, zum Beispiel Standardsprache statt Dialekt zu sprechen, um auf der Uni ernst genommen zu werden oder dann wieder Dialekt, um beim Einkaufen irgendwas zu kriegen, was mit Standardsprache nicht verstanden wird oder nicht verstanden werden will auch. Und zu diesem richtig und falsch, also das ist Fiktion und Konstrukt, wie du auch gesagt hast und wie Vlatko auch gebracht hat. Und es gibt in der Sprachwissenschaft so eine Herangehensweise mit dieser Metaphernanalyse, also wo die dann nicht mehr darüber überlegen, ist das jetzt das richtige oder falsche Wort, sondern was haben wir eigentlich für eine Vorstellung von Kommunikation? Und was bedeutet das dann? Also was erwarten wir sozusagen von einem kommunikativen Ereignis? Also was erwarte ich jetzt von der Situation? Und und dann, wenn ich mir das anschaue, dann kann ich versuchen, mir anzuschauen, okay, woher kommt dieses richtig und falsch? Oder was soll dieses richtig und falsch? Und da gibt es diese Idee, dass wir, das ist tatsächlich auf der Wortebene, aber das heißt notwendigerweise strittige Konzepte. Also dass ein Wort oder ein Begriff eigentlich immer nur quasi, sagen wir, einen großen Kern hat oder sagen wir, weiß ich nicht, ein Pfirsich ist, und der Kern, das ist der kleine Teil, wo wir uns mehr oder weniger übereinstimmen, wo wir uns eigentlich verstehen, und dieses Fruchtfleisch und die Schale und was da nicht alles so drin ist und drumherum ist und so, das ist alles gefüllt mit unseren Vorstellungen davon, wie wir die Welt sehen und wie wir glauben, dass dieses Wort sein soll. Und das heißt, wir sind sowieso permanent eigentlich am Ausverhandeln. Und da kommt dann wieder dieser Versuch, Sprache festzuhalten, um quasi bestimmen zu können, was jetzt das Richtige ist und was das Falsche ist oder wie das Richtige und Falsche ist. Also ich glaube, es geht total viel darum zu überlegen, wie funktioniert Sprache überhaupt, und mit diesem permanenten Ausverhandeln und Wechsel und Wandel eigentlich zu gehen und nicht an diesem Versuch, Sprache festzuhalten, zu bleiben. Mhm.
Ich hätte eine Frage, ja, an euch alle, an euch. Ich finde es fast erschreckend, dass in den vielen auch Diversity- und Gender-Workshops, Interkulturalitäts-Workshops, die häufigste Frage ist, es vergeht kein Workshop ohne, wie sage ich es richtig? Mhm. Egal, ob es um die Bezeichnung von Menschen, die als fremd gesehen werden, egal, ob es um das Binnen-I, das Sternchen, unterschiedliche Verwendung von Pronomina gibt, wie sage ich es, richtig? Und das finde ich eine erschreckende Tendenz.
War die Arbeit mit Comics auch ein Versuch, das zu überkommen?
Also ich sag mal, die Comics hinaus. Haben wir 2010 gemacht, die wurden erst 2016 entdeckt von der Öffentlichkeit.
Dennoch, ja. Braucht halt manchmal Zeit.
Also mit Petja und Wiener und Christina. Also über diese Fragen haben wir uns damals keine Gedanken gemacht, muss ich gestehen. Und ich kann mich nicht erinnern. Ich, ja.
wenn man könnte ja annehmen, dass man sagt, dass man verlässt diese, wenn man eben diese Wörter-Ebene verlassen möchte in der Kommunikation und einmal einen Versuch startet und schaut, wie kann ich mich über Körpersprache, über Bildsprache miteinander verständigen, wäre das eine gleichberechtigtere Ebene. Aber wenn man sich anschaut, gerade Bildpolitiken sind auch sehr streng hierarchisch, auch aktuell politisch, wenn man sich anschaut in den Tageszeitungen, welche Fotos verwendet werden, die kommen von der Partei, Sprechern quasi. Also da gibt es nicht einmal mehr Fotografinnen, genau, die das machen, sondern das wird 1:1 übernommen etc. Mhm. Also nicht einmal da wäre ein Ausweg quasi aus dieser hierarchischen Sprache, würde ich meinen. Oder darum habe ich gefragt, ob das mit den Comics vielleicht ein Versuch war, das ein bisschen
Also ich glaube, anders, dass unterschiedliche Ausdrucksformen auch zu unterschiedlichen Erkenntnissen führen können. Also ich weiß, Ruby und Persson haben ja beide auch viel Erfahrung mit unterschiedlichen Ausdrucksformen, die zum Sprechen, zum geschriebenen, gesprochenen Text auch eine tolle Alternative bilden können. Kann ich nur befürworten.
Ich würde gern auch jetzt an euch, an Sie übergeben. Gibt es Fragen, Anmerkungen zu dem Gehörten und Gesprochenen bisher? Nein. Doch, habe ich jetzt doch gehört? Das war der Wunsch, war der Vater das getan. Ja, dann würde ich gern noch einmal grundsätzlich auf diese Rubia, du hast das auch so schön, finde ich, erwähnt. Also jeder und jede hat das Recht, nicht Deutsch zu lernen. Also quasi so gegenüber dieser Forderung quasi. Jeder hat auch das Recht, Deutsch zu lernen. Wie ist das mit arbeitest du mit Kindern auch oder mit Erwachsenen in erster Linie? Aber wie ist das wird überhaupt gefragt, in welcher Sprache fühlst du dich zum Beispiel am wohlsten? Ist das ein Thema, wo man sagt, lot dich zuerst einmal aus, was ist eigentlich nicht deine Muttersprache, nicht deine Herkunftssprache, sondern welche Sprache, wo fühlst du dich am besten? Weil das gibt's ja auch, also ein Mädchen, dessen Familie aus der Türkei kommt, die aber sagt, Türkisch ist schon eine Fremdsprache, sie ist Kurdin, sie spricht Kurdisch und Deutsch ist für sie sowieso eine totale Fremdsprache. Aber sie wurde nie gefragt, in welcher Sprache möchtest du dich gern in der Schule eigentlich ausdrücken, sondern du musst Deutsch lernen und du bist Türkin, obwohl das für sie alles überhaupt nicht stimmt. Also gibt es das bei den Erwachsenen auch, dass man sagt, erzähl doch mal, welche Sprache ist dir denn eigentlich die liebste?
Also ich persönlich, ich weiß nicht, ob es eine Praxis ist, also im Kollektiv, in das Kollektiv, ob andere Lehrerinnen das machen, möglicherweise ich nicht. Also es kommt oder kommt nicht, das ist nicht eine Frage, die ich an die Teilnehmerinnen, ich glaube nicht, dass ich die Frage stelle. Ich kenne aber einige Ansätze, so was im Zusammenhang mit so Sprachbiografien, so Mehrsprachigkeit, das ist sehr im Vordergrund aus. Also es gibt so einige Methoden, so diese eine sehr bekannte Methode ist so eine Silhouette, so von einem Körper, und dann zeichnen die Personen, wo verorten sie die Sprachen, die sie sprechen im Körper, und dann gibt es so im Kopf, Herz und so weiter. Das ist, da kommt so. Nur die Migrantinnen werden nicht gefragt. Also es gibt nie, also es wird verordnet. Also es wird nicht gefragt, weil eine Frage setzt die Möglichkeit von Antworten. Die Praxis ist, also es ist eine Geschichte hier und es intensiviert sich. Es gibt keine Frage, es gibt Verordnungen, es gibt Untersagungen, vielleicht, und jetzt ist es extremer. Also es wird immer, man denkt, es gibt nichts, keinen Schritt mehr, es gibt nicht mehr die Möglichkeit, hier gewaltvoller zu werden. Also die Verschränkung von Sprachpolitik und Migrations- und Integrationspolitiken erzählen uns von der autoritäre, gewaltvollen Situation, die in diesem Land herrscht. Es gibt keine Frage. Es gibt Verordnungen und Sanktionen. Ja, das ist die Praxis. Und die Praxis, das ist das ist das Gesetz. Und das ist auch die Praxis, die uns Lehrerinnen in der Erwachsenenbildung, in der Sprachbildung, die uns aufgezwungen wird. Ne? Da ist dann die Frage, so wollen wir als Polizistinnen, also als Exekutive des Innenministeriums oder des Außenministeriums, whatever, arbeiten oder nicht. Zum Glück muss ich das nicht, weil ich in einem bestimmten Programm oder wir, das Kollektiv, in einem bestimmten Programm sind, wo diese Integrationskurse oder Wertevermittlung, Integrationsprüfungen, wir machen das nicht, wir haben das nie gemacht und wir werden das nie machen. Aber es gibt viele von uns, viele von Kolleginnen, die sich mit dieser Frage heute ernsthaft beschäftigen können. Aber zurück zu deinem, also ich würde sagen, nein, es gibt bestimmte Ansätze, wo das besprochen wird, aber das wird alles. Es fährt ein Traktor. Ein Traktor der Gewalt und des Autoritarismus über jeden kritischen Ansatz im Feld Deutsches, zweite Sprache gerade.
Aber das heißt, eine fremde Sprache, eine andere Sprache als Deutsch, wenn sie jetzt nicht gerade Englisch oder Französisch ist, also wenn es jetzt nicht gerade anerkannte Fremdsprachen sind, werden dann eher als ein Mangel oder etwas wahrgenommen, was kuriert gehört. Durch den Erwerb von Deutsch machen wir dich quasi fit. Ne? Also das ist so eine, dadurch wird ein Bild erzeugt, du hast eigentlich etwas, also ich frage jetzt in die Richtung, wie geht es dann eigentlich dann Menschen damit, wenn die ihre Sprache miteinander widersprechen? Wir haben diese Diskussion auch gehabt, wenn es geht um das, was wird am Pausenhof, im Pausenhof gesprochen und da muss dann auch Deutsch gesprochen werden. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Erlass dann wieder aufgehoben wurde, aber dadurch wird ja auch wieder etwas erzeugt, eigentlich mache ich was Verbotenes, ich mache was Falsches, ich spreche jetzt eine Sprache, die eher als man wird misstrauisch, wenn man mich hört, wenn ich diese Sprache spreche, etc. Ne? Also es ist eher dann eine Sprache, die wieder in ein ganz bestimmtes Eck weist. Das wird ja dadurch erzeugt, so wie es das du jetzt erzählst. Ja.
Ja. Also es ist eine strukturelle Unterdrückungsform, ja. Das führt dann zu dem Beispiel, wie du mit dem Psst gebracht hast. Das sind dann quasi Alltagsauswirkungen davon.
Dieses Psst, das ist ja auch, betrifft ja auch andere, also ist das im Museen, also es betrifft auch Museen zum Beispiel, wenn wir in ein Museum gehen, dann wird erwartet, dass wir ganz, ganz leise sind und uns die Kunst ganz leise nur betrachten, was eigentlich schade ist, weil viel schöner wäre es, wenn wir gleich drüber sprechen könnten, was wir da sehen und laut und leidenschaftlich drüber sprechen. Das hat mich an das auch ein bisschen erinnert. Julia, gibt es ein Mikrofon eigentlich? Raphael, haben wir ein Mikrofon? Achso, wir müssen das, dann nehmen wir das. Okay.
Ja. Dann, also ich würde gerne anmerken, das ist einfach eine Überlegung von mir, die also was mich sehr befremdet in Österreich, ist diese Tatsache, dass Österreich jahrhundertelang ein Vielvölkerstaat war, ja, und es ja eigentlich nur den Monarchinnen vorbehalten war, diese ganzen Sprachen zu sprechen, ja, und das aber leider total abhanden gekommen ist, weil wir lernen zwar eben, wie du gesagt hast, Französisch und Englisch in der Schule, aber können uns nicht mit unseren nächsten Nachbarn in Tschechien verständigen, in deren Muttersprache, was ich total schade finde, dass das in Österreich einfach nicht mehr en vogue war, oder ja, und dass es nämlich ja noch zusätzlich was ist, was eben eher als was, also gerade slawische Sprachen, die eher gerade als was Minderwertiges angesehen werden, ja, als eben, als was Tolles, dass man so eine Sprache sprechen kann, ja. Das ist nur Überlegung und das andere mit dieser Verordnung, dass Schülerinnen Deutsch reden müssen in der Schule. Also ich habe letztes Jahr mal kurz in einer neuen Mittelschule gearbeitet, in der Nachmittagsbetreuung und es war eben total absurd, da war eben diese Verordnung nur Deutsch, ja. Weil ich da ziemlich neu angefangen habe am Anfang und irgendwie auch noch nicht so gewusst habe, wie ich mich da jetzt verorten kann und so, habe ich halt die ersten paar Tage auch da halt irgendwie mitgemacht, habe mich jedes Mal fast angekotzt und gedacht, ja, und ich meine, sicher, es gibt Situationen, da macht es Sinn, dass du zu den Kindern sagst, bitte sprich Deutsch, weil ich muss einfach gerade verstehen, worüber ihr sprecht, ja. Aber es gibt da genauso viele Situationen, das merke ich auch, wenn ich die Sprache nicht spreche, das ist jetzt ein Gespräch, das geht mir einfach an nichts an, was die jetzt reden, ja. Ich meine, ich muss doch nicht jedes private Pläuschen mitkriegen von den Schülerinnen und Schülern, ja. Und das finde ich halt irgendwie, also ich finde das total schade, dass dann auch, ja, dem Lehrpersonal quasi diese Möglichkeit, ihre empathische Intelligenz unter Beweis zu stellen, genommen wird, ja, mit so einer wirklich dummen Verordnung, ja, weil das Einzige, was du damit machst, ist, dass du gerade Jugendliche, ja, die sowieso sich gegen alles auflehnen, noch mehr dazu motivierst, dass sie überhaupt keine Lust haben auf diese Sprache, ja. Ja, danke.
Ich meine, die Frage ist ja auch, was ist denn dieses Deutsch? Ist Outdoor-Jacke Deutsch? Also und Wladka macht immer dieses Beispiel, warum darf ich in Österreich Outdoor-Jacke sagen, aber keine Süd einkaufen? Weil die Nöhm hatten ja mal eine Zeit lang in den Regalen Milchpackungen, wo Milch und das türkische Wort für Milch, nämlich Süd, gestanden ist. Und das war ein Riesenaufschrei und ist auch wieder weg. Also die haben das dann auch wieder aufgehört. Aber Outdoor-Jacken hängen überall. Also was ist denn so, also das geht ein bisschen in die Richtung, ja. Das im Grunde kann das auch gar nicht Sprachen können auch gar nicht festgemacht werden. Das ist eine komische Vorstellung, davon zu sagen, es gibt die Sprache und die ist genau so und die ist mit einer bestimmten Nationalität oder Nation verbunden.
Bitte dahin. Wer hat das nicht? Ah ja, genau. Na, das wäre gut, wenn Julia, gibst du das so weiter, bitte.
Danke. Ja, ich habe das gerade sehr interessant gefunden, weil ich habe dieselbe Situation erlebt an einer Schule, wo es dann geheißen hat, die Kinder dürfen nicht mehr Türkisch reden in die Pausen. Und es war halt so spannend, weil die Kinder dann angefangen haben, ja, dürfen wir dann Englisch auch nicht mehr reden und sie da gemeinsam auch irgendwo verbündet haben und das dann schon so weit gegangen ist, dass die Kinder nicht mehr Englisch reden haben dürfen und so weiter. Also bei uns ist das ziemlich schnell abgeschafft worden, weil zum Glück sehr wohl Leute da waren, die gesagt haben, ich mache da nicht mit und ich werde die Kinder nicht bestrafen. Was natürlich wieder problematisch ist, weil wir nicht alle am Strang ziehen, dann ist das wieder schwierig. Aber das war halt schon sehr, weiß ich nicht, bewundernswert. Das habe ich schon ziemlich mutig gefunden, auch von den Kindern. Und auch nämlich dieses Nachdenken über das, wo einfach viel mehr über das nachgedacht wird, als vom Lehrpersonal oder sonst wem. Ja, dass auch nicht mehr Englisch reden haben dürfen zum Beispiel. Also das, ja, das finde ich einfach sehr mutig, ja.
Weil bei uns in der Schule war es dann so, dass wir gesagt haben, ja, ihr dürft schon Englisch reden, also ihr dürft eine Sprache reden, die wir alle verstehen, ja. Und ich habe dann zu den Kindern gesagt, mit mir könnt ihr Spanisch reden, wenn es wollt, also, ja, aber ich muss euch verstehen in dem Fall jetzt, ja, aber eben wirklich nur, wenn ich das Gefühl habe, es ist jetzt eine Situation, dann muss ich einfach mitkriegen, was passiert, ja.
Was so augenscheinlich wird eben bei einer Sprache, wenn wir von Sprachen reden, die eben auf Länder oder Nationen bezogen sind, dass sich jemand eben nicht mitgefühlt meint, eben der oder die das gerade nicht spricht, ist ja bei einer Sprache, wenn es um genderneutral oder genderinklusiv geht, ja gerade jetzt so also noch nicht so augenscheinlich, aber es wird, also ich merke es bei mir selber, ich bin so eine Cis-Frau, würde ich mal sagen, wenn es das für Frauen auch gibt, also ich bin heterosexuell und ich bin in der Mitte der Gesellschaft und bei mir entwickelt sich, ich merke das, so in den letzten 20 Jahren so ein sehr, sehr starkes Bewusstsein dafür, womit ich eigentlich an Exklusion aufgewachsen bin, was mir einfach nicht so bewusst war aufgrund meiner Normalität, sage ich jetzt einmal. Und mich reißt es jetzt wirklich jedes Mal, wenn ich von Ärzten lese oder von Lehrern lese oder erst kürzlich, es gibt die Journalistengewerkschaft und es hat dann der Betreffende, wie ich gesagt habe, das ist aber eigenartig, vertreten jetzt eher nur Männer, der hat gar nicht, dem war das gar nicht so bewusst. Also ich habe das Gefühl, das, was wir beim länderbezogenen Sprachausschluss quasi schon mitkriegen, passiert jetzt erst auf der Gender, auf der Geschlechterebene. Ist das was, was sich auch so, was ihr auch feststellt einerseits, weil ihr euch ja doch stärker damit auseinandersetzt, aber auch etwas, was vielleicht so eine schöne Selbstverständlichkeit auch wird, schon langsam, dass man sagt, na, also da musst du schon alle nennen, wenn du alle meinst. Oder dauert das noch eine halbe Ewigkeit?
Also ich habe bis jetzt nicht erlebt, dass es irgendjemand geschafft hätte, alle Menschen, bleiben wir mal bei Linz, der Stadt Linz, mit zu benennen beim Sprechen. Mhm. Also es ist ein Ding der Unmöglichkeit, alle zu benennen.
Weil, wer würde...
Ich weiß nicht, wir sind so viele, wir sind so unterschiedliche von unseren unterschiedlichsten Herkünften her. Ich kann nicht alle Menschen benennen. Aber es gibt ja etwas, was sich Respekt nennt, dieses respektvolle Sprechen, was natürlich über die Wortebene hinausgeht. Aber auch da gibt es keine, wie nennt man das, so ein Maßnahmenkatalog für respektvolles Sprechen, glaube ich, wird auch nicht Sinn machen oder wäre nur sehr schwer zu erstellen. Es braucht Wissen, es braucht die Bereitschaft, sich mit einem bestimmten Wissen mit Ausgrenzung auseinanderzusetzen. Was bedeutet es, in einem Land groß zu werden, wo ich als 4-jähriges Kind die Strukturen des Rassismus erkannt habe oder als 3-jähriges, nämlich wenn mich meine Mutter abholt und ich sage zu ihr, nein Mama, sprechen wir Deutsch, wenn sie mich in einer anderen Sprache anspricht. Als 3- oder 4-jähriges Kind, das kommt oft vor, weil sonst denken die, sie sind Ausländer. Das heißt, ein 3-jähriges Kind weiß, wie Rassismus funktioniert. Und ich erwarte mir, dass Menschen, die mit diesem 3-jährigen Kind, und wenn es dann 30 und 50 wird, mit dem Wissen handeln, ich weiß, was dieses Kind an täglichem und regelmäßigen Rassismus oder an täglicher Verneinung und Negierung von geschlechtlichen Ausdrucksformen oder was weiß ich, lebt. Ohne die Bereitschaft, sich mit dieser Art von Wissen, von Lebensrealitäten, von strukturellen Ausschlüssen auseinanderzusetzen, ist ein respektvolles Sprechen nicht möglich. Das behaupte ich und ich glaube fest dran.
Das heißt, die Erfahrungen, die fehlen, die können ja nicht...
Nein, aber die Bereitschaft, sie anzuerkennen, okay. Zu sagen, ich weiß, in diesem Land erlebst du dies, erlebt ihr, wie auch immer.
Aber das ich finde auch, diese Erfahrung, das wissen nicht nur die diskriminiert werden, das wissen auch die dabei sind, wenn so ein Satz gesprochen wird und die sprechen können. Das heißt, auch Nicht-Migrantinnen oder nicht mehrsprachige Kinder wissen haargenau, was es heißt, genau die richtige Sprache zu sprechen. Also dieses Privileg auch zu haben. Das heißt, Rassismus oder Sexismus, also diese Diskriminierungsstrukturen, glaube ich, sind eigentlich ziemlich offensichtlich. Die Frage ist, wie sehr wir das eben anerkennen und wie sehr wir das dann auch, wie respektvoll wir dann miteinander umgehen.
Oder mit den Werbekursen also,
umgehen. Ja.
Ja, oder es als Bedrohung wieder wahrnehmen, weil das Gefühl, das ich jetzt habe, gerade so in der öffentlichen Diskussion, ist eher, dass wenn ich jetzt an Hashtag MeToo zum Beispiel erinnere, wo ich das Gefühl habe, da werden Dinge besprochen, die auch einfach wirklich notwendig sind, sie zu besprechen und wo aber sehr, sehr schnell jetzt auch kommt, jetzt ist es aber wieder genug und jetzt ist es schon wieder zu viel. Also wo diese Wertschätzung oder dieses einfach nur mal annehmen und anerkennen einer Erfahrung eines Menschen, der mir vielleicht fremd ist, ja, eigentlich gar nicht da ist. Darum habe ich gefragt, dauert es noch eine halbe Ewigkeit? Weil ich habe das Gefühl, es ist kein Fortschritt jetzt zu erkennen hinsichtlich einer Erkenntnis oder einer Wahrnehmungsfähigkeit von Menschen gegenüber dem, was anderen Menschen in ihrer Biografie eingeschrieben wurde, sondern eher im Gegenteil.
Also ich glaube, dass es sehr große Fortschritte gegeben hat. Allein, dass das MeToo so viele Menschen überhaupt wahrnehmen und selber beschreiben. Das hat, also, ich weiß nicht, war das 70er oder 80er, bis 70er oder 80er war Vergewaltigung in Ehen in Österreich überhaupt kein, da gab es überhaupt keine Maßnahmen gegen, weil das gesetzlich legitimiert war. Und da ist eine MeToo-Aktion, die jetzt, oder Aufschrei vor 2 Jahren, die aus, glaube ich, aus der Schweiz herausgekommen ist, das würde ich schon als sehr große Veränderung sehen, in der Ebene, also wenn wir jetzt von der Ebene reden. Also auch das Binnen-I zum Beispiel, finde ich, oder diese Benennung von 2 Geschlechtern in der Sprache ist natürlich nicht überall und in vielen Ebenen oder nur in der sehr geehrte Bürger und Bürgerinnen und dann kommt wieder die männliche Form oder so, ja. Aber dafür, dass die in den Ende 70er, Anfang 80er sich da, also zumindest die deutsche feministische Linguistik, sich da sehr stark gemacht hat, finde ich, ist das doch ziemlich schnell gegangen und hat doch einiges erreicht.
Also man sollte sich bescheiden und dieses, so hat ihr empfunden, dieses Gusch, was dann gleich wieder mal da war, einfach halt mal trotzdem, ja, ist halt so, aber es geht schon voran. Also es klingt jetzt fast so, weil ich habe das,
ich habe das Wort bescheiden nie verwendet, ich muss mich da jetzt...
Nein, ich habe es jetzt verwendet.
Genau, aber weil es mir nicht um bescheiden geht, sondern um eine Anerkennung von Entwicklungen auch. Das ist nicht mal eine, das ist eine Generation, ja. Also meine Mutter hätte, wenn mein Vater oder ihr Vater das so gesagt hätten, hätte die für ein Konto meinen Vater oder ihren Vater fragen müssen, um ein Konto zu öffnen. Das ist eine Generation. Also ich finde schon, dass sich da auch viel getan hat. Natürlich gibt es viel zu tun. Auch die MeToo-Aktion war ausschließend gegenüber allen Menschen, die nicht Frauen als Frauen gesehen wurden zum Beispiel. Also das, aber das kann man ja sagen, okay, und jetzt öffnen wir das halt. Jetzt wissen wir es, jetzt machen wir es auf oder so. Das wollte ich damit sagen, eine Gleichzeitigkeit im Grunde.
Wie sehr gibt es da eine Wechselwirkung in dem Diskurs oder in der Diskussion von den politischen Gegebenheiten hin zur Gesellschaft? Wenn ich jetzt denke an Deutschland eben mit der Anerkennung eines dritten Geschlechts. Wie wird das, die Sprache, dann auch eine gender-inklusive Sprache beeinflussen? Es wird neue Wörter geben. Und wie schätzt ihr das ein? Das ist in welche Richtung oder wie wird sich das? Das ist ja doch eine Zäsur, so habe ich es zumindest wahrgenommen, die nicht unbedeutend ist.
Ich glaube, wir müssen abwarten, was daraus jetzt entsteht. Das war ja nur ein Richtspruch, dass der Staat Deutschland reagieren muss und sich überlegen muss, ob in den Gesetzen das Geschlecht überhaupt abgeschafft wird. Was tatsächlich eine riesige Veränderung wäre, weil das ja in allen möglichen Gesetzen zugrunde liegt, sagen wir mal so. Oder ob quasi so eine Art dritte Option oder wie auch immer das heißt, dann genommen wird. Und das kommt sich darauf an, würde ich fragen, wer da mitwirkt an der Erstellung der Gesetze. Also wenn das klassische Menschen sind, die sich mit Sprachstrategie noch nicht viel überlegt haben, werden da keine größeren sprachlichen Veränderungen sein. Aber, was ich schon die ganze Zeit sagen will, es gibt schon ganz, ganz viele Sprachvarianten. Die Frage ist halt, wie sehr sie durchringen. Und da habe ich das Gefühl, wird es schon ein bisschen mehr gehört wie vor 10 Jahren von mir aus. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnimmt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass eben...
Welche zum Beispiel?
Im Englischen zum Beispiel gibt es 6 Personalpronomen. Also statt er oder sie oder he oder she gibt es per und a, sie, sie, das ist so wie das deutsche sie, she, per, noch ein paar. Also es gibt eigentlich, oder im Deutschen gibt es dieses nin, das ist so eine Variante, oder xia, wo er und sie, oder sie und er zusammengefügt wird und ein x davor, oder also das sind es nur Personalpronomen, also nur dieses er, sie, xia, sia gibt es auch, es gibt eigentlich ziemlich viel und die sind auch gar nicht so neu jetzt in Bezug auf die ganze Entwicklung. Aber auch bei den Anreden, ne, statt lieber Herr, in irgendeinem Flugzeug ist mir das passiert, da sagt plötzlich dieser Steward, herzlich willkommen meine Damen und Herren und alle, die sich als Transgender wohlfühlen und Intersexuelle heißen auch herzlich willkommen. Sagt, oh wow, das ist jetzt tatsächlich eine von den ganz billigen, weil die, glaube ich, dürfen ein bisschen mehr selber entscheiden, was sie sagen. Das ist wirklich...
Aber Persson, du hast vor ein paar Jahren schon bei einer öffentlichen Veranstaltung gesagt und seitdem immer wieder wiederholt, je mehr Rechte Lesben, Schwule, Trans, Interpersonen erhalten, auch auf einer strukturellen Ebene, vielleicht ist die Verbindung desto passt nicht, aber gleichzeitig ist ein deutlicher Anwachs, sagt man das so, von Rassismus, von Übergriffen zu beobachten. Ob das beides in einer Verbindung steht, weiß ich nicht. Ich vermute es irgendwie. Wir haben sogar in unseren Diskussionen sowas von Pinkwashing auch in EU-Europa, Österreich, so Queers bekommen auf der gesetzlichen Ebene immer mehr Rechte und anderen Gruppen von Menschen geht es immer schlechter. Und ich suche auch nach einer Möglichkeit ohne Hierarchisierung von, ohne das Ausspielen von Gruppen gegeneinander, über dieses für mich sehr, sehr wichtige Thema auch zu sprechen. Ich habe keine Antworten, das weiß ich. So.
Mhm. Ja. Das Mikrofon ist wieder bei uns. Ah. Genau, das kommt.
Du kannst bei mir reinreden.
Ja, genau. Da kannst du dich ganz teilen.
Ich habe auch gedacht an diese wie Stabilisierung von Rassismus oder Diskriminierung. Ne? Also, Person, du wolltest so wie sagen, no, ja, es ist was passiert, no? Es passiert was. So, ein bisschen im Gegensatz zu dir, du hast ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe, gejammert, wie Heterosexuelle, wie werden jetzt die diskriminiert, weil du musst zum Beispiel in dem Rosa Haus in Wien lesbisch sein, schwarz, Geflüchtete, und da hast du mehr Rechte. Jetzt parapisiere ich jemanden von Wien, die auch so ähnlich gesagt hat. Weil es gibt auch Formulare, wo steht, du hast mehr Chancen, dort einen Platz zu bekommen, wenn du dies ausfüllst. Ja, aber als jemand, so, die auch gegen Rassismus und Diskriminierung ist und auch etwas verändern will, ich kämpfe auch gegen diese Stabilisierung. Die wissen, die Kinder mit 4 Jahren wissen schon, was Rassismus ist. Wir wissen, es gibt solche Veranstaltungen. Wir lernen auch davon. Wir machen Workshops gegen dies. Das gibt's alles. Diese Stabilisierung macht mich ziemlich nervös. Also, vielleicht ähnlich wie du versuchst, andere Wege, ich weiß nicht, aber ich denke, ja, wir reden darüber. Man sagt, okay, es gibt Rassismus, es gibt auch dies. Und dann leben wir weiter mit der Grenze oder ohne die Grenze, wie du am Anfang gesagt hast, machen wir etwas oder nicht. Weiß nicht, ich denke einfach laut.
Vielleicht nur ganz schnell ein kurzer Satz zur Klärung. Das in der Rosa Lila in Wien, dort ist der Sitz von Queerbase und das ist die Asylberatung für queere Geflüchtete. Das heißt, deren Job ist es, queere Geflüchtete im Asylverfahren zu unterstützen. So.
Dieses mit dem, wie kann das sein, dass eine Transbewegung in dem Fall diese ganzen Rechte kriegt und feiert, obwohl gleichzeitig ganz viele Transpersonen es immer schwieriger haben. Das hat mich, da bin ich schon seit ein paar Jahren am Denken und ich habe mittlerweile, glaube ich, dass das ganz viel mit diesen, und genauso auch so Sprachpolitiken oder so, die dann versuchen zu sagen, das ist richtig und wenn du das falsche Wort verwendest, dann kannst du gleich gehen oder so. Ja, das hat ganz viel, glaube ich, zu tun mit diesem unglaublich wirkmächtigen Versprechen der Sicherheit. Und ich glaube, dass wir diese Sicherheit, diesen Sicherheitsdispositiv, diesen alles muss sicher sein und es muss ganz viel Licht geben, weil dann sind die Straßen sicher und es muss, weiß ich nicht, der Rauchbereich muss eingezäunt sein, weil dann ist die, weiß ich nicht, ist die Luft sicher oder, also es geht ja in allen Ebenen, irgendwie Wasserflaschen darf man nicht mehr mitnehmen und wenn es jetzt noch am Flughafen diese komischen Körperscanner gibt, dann sind wir noch sicherer und das stimmt ja alles überhaupt nicht. Das funktioniert ja alles überhaupt nicht, aber dieses Versprechen der Sicherheit ist so massiv, dass ich glaube, dass wir dem ein bisschen reingefallen sind. Und ich glaube, wir in dem Fall jetzt zum Beispiel am Beispiel von queeren Räumen, die eben versuchen dann Kategorien zu kriegen und die festzumachen und wenn du so und so ausschaust, dann bist du die und die Person und deswegen hast du hier nichts verloren, weil du machst unseren Raum unsicher. Und ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, sich das nochmal echt ernsthaft zu überlegen, was für Logiken wir da eigentlich mittragen. Wenn wir glauben, Sicherheit schaffen zu müssen über Räume, in denen wir Ausschlüsse produzieren und eigentlich auch gewaltvolles Kommunizieren produzieren. Das finde ich sehr interessant, sich das zu überlegen und auch dieses Dilemma. Ne? Also wie kann ich mich in einem Raum, wenn die Gesellschaft schon so massiv gegen mich angeht oder gegen eine Gruppe von Menschen angeht, wie kann ich mich dann trotzdem irgendwie irgendwo wohlfühlen und zumindest ein bisschen entspannen und gleichzeitig nicht genau diesem Sicherheitsdenken anheimzufallen. Blödes Wort, mir vergab das Wort gerade ein. Also da bin ich noch nicht fertig mit Denken, aber ich habe das Gefühl, dass das was ist, was und das ist eben das, was Vladko auch erzählt, also diese Erfahrung, dass ich habe ganz viel so queere Sprachwiderstandsworkshops gemacht und das war vor 15 Jahren, das war total lustvoll, wir haben alle Spaß gehabt und wir haben neue Sprachen entwickelt und Sterne und ich weiß nicht was alles und neue Schriftzeichen und so und mittlerweile ist es hauptsächlich, geht es wirklich noch darum, was darf ich sagen und was nicht.
Sehr strikt, ja. Also,
aber auch dieser Wunsch, das Richtige zu sagen, es ist nicht nur so, dass ich den Leuten sage, ich würde das sowieso nicht sagen, du darfst es sagen oder nicht, weil wer bin ich, aber sondern dass die Leute auf mich zukommen und fragen, naja, aber was darf ich jetzt sagen? Sage ich, tut mir leid, dass diese Verantwortung kann ich dir nicht abnehmen. Ja, aber was kann ich jetzt sagen?
Ja, aber das meine ich. Das entsteht vielleicht auch durch eine Unsicherheit und gleichzeitig eine Neugierde natürlich auch. Aber dass diese queeren Räume sehr, sehr strikt auch nach innen und vor allem auch nach außen waren eine Zeit lang, das ist doch, glaube ich, unbestritten und das hat es eine Zeit lang auch nicht einfacher gemacht, sage ich einmal. Also Dennis Bourbon war vor kurzem zu Gast bei mir und wir haben genau, und sie hat selber gesagt, ich habe eine Zeit lang nicht gewusst, was ich sagen darf, was ich bin, wie ich über mich selber auch sprechen darf und ich denke mir, das ist eine Verkomplizierung auch, die vielleicht einer Identitätsfindung innerhalb einer kleinen Gruppe nützlich ist, aber im Endeffekt ist es dann doch wieder so ein bisschen ein fast ausschließender und fast elitärer Standpunkt, der dann vielleicht wieder als Spiegel eines größeren Gedankens ein bisschen hinderlich ist. Zu empfinden, also das ist jetzt, ich verlasse jetzt meine Moderatorinnenrolle, das ist jetzt irgendwie keine gute Idee, aber das wollte ich einfach anmerken, weil ich das halt von außen, sage ich jetzt mal, einfach auch so empfinde, streckenweise. Diese Striktheit, von der du jetzt ja auch gesprochen hast.
Genau, ja. Und ich glaube eben, dass das ist, wo wir überlegen müssen, wie kommen wir dazu, wieder Ausschlussräume zu produzieren, mit dem Versprechen der Sicherheit. Also das ist ja schon ein bisschen auch, das ist ja total ambivalent auch gleichzeitig. Ja. Und was, ich meine, was geht denn da alles verloren? Allein die Kreativität, die verloren geht, ja. Was könnten wir denn alles entwickeln in der Zeit? Also ja, aber es gibt ja auch keine Antwort drauf. Zumindest habe ich also bis jetzt noch keine gefunden.
Ich hätte gerne so einen Schritt zurück gemacht, weil ich sehr wichtig finde auch die Errungenschaften verschiedenen minoritären Gruppen, ja, so die majoritär sind meistens konservativ, aber es sind sehr viele Errungenschaften. Ich bin sehr dankbar auch, dass du das betonst, obwohl wir wissen, dass über 30.000 Menschen, wir können nicht einmal sagen, wie viele es sind, weil es nicht dokumentiert ist, nicht auffindbar ist, gerade im Mittelmeer, seit kurz, ein paar Jahren, ne, sind sie da. Also wir wissen, dass die Gleichzeitigkeit von Errungenschaften, von radikalen Forderungen und auch Umsetzung bestimmter radikale Forderungen, die bis vor ein paar Jahren unmöglich erschienen, die passieren in bestimmten Momenten, in bestimmten Bereichen, in bestimmten Regionen der Welt, nicht überall. Ja, also, und was ich mir empfehle, immer wieder, ist einen diachronischen Blick auf die Welt zu werfen. Ja? Also einen Blick, der nicht nur die Gegenwart fokussiert, sondern dass das, was ich und du und wir heute hier tun, in einem breiteren Zeitrahmen an Bedeutung gewinnt. Es sind unterschiedliche Dimensionen. Und insofern glaube ich schon, dass sehr vieles passiert. Und auch im Zusammenhang mit Sprachen. Ne? Was ihr dann eben erzählst, so von Sprachverbot, ja, also in der Pause, im Schulhof und so weiter. Was wir hier in Linz jetzt wieder erleben, dass die FPÖ noch einmal probiert, ich weiß nicht, ob es vielleicht wisst, ihr besser als ich, dass Wohnungen, Genossenschaftswohnungen, nur an Menschen, nur für Menschen zugänglich sein sollten, die ein bestimmtes Deutsch sprechen. Ne? Also das sind tatsächlich absurde, gewaltvolle, autoritäre Maßnahmen, aber wir sind viele hier, es gibt viele und die Menschen sprechen viele. Also es sind Ich würde sagen, vielleicht werden wir in ein paar Jahren sagen, es waren verzweifelte Maßnahmen, ja, diese Recht bis zum rechtsextremen Positionen hier. Weil die Realität ist diese Vielfalt von Sprachen. Ja, und die Realität ist die Realität der Uneindeutigkeiten, wenn wir auch jetzt übergehen. Das ist die Realität. Und diese Realität kann man nicht lösen. Gleichzeitig sagt man, ja, kann man. Ja? Sie werden in Nordafrika eingesperrt, sie werden im Mittelmeer ermordet. Es ist, und was tun? Ja? Also nur, ich empfehle mir so einen Blick, also über einen historischen Blick und so weiter. Gleichzeitig können wir uns nicht damit trösten. Gleichzeitig müssen wir heute handeln und im Widerstand sein. Aber die Sprache verändert sich. Die deutsche Sprache verändert sich. Ja? Das können die Wörterbücher und die Grammatik nicht. Natürlich können sie nicht, weil sie etwas festhalten wollen. Aber diese Sprache verändert sich. Jede Sprache verändert sich. Und Migration bringt Veränderungen. Ja, das ist klar. Die Sprachen verändern sich. Und das hat sehr viel mit der Praxis und mit den Einstellungen und Ansätzen auch in der Bildungsarbeit zu tun. Es gibt also... Willst du was sprechen?
Naja, wenn du fertig bist. Mir hat jetzt sehr gut gefallen, du hast gesagt, Sprache verändert sich und die Wörterbücher wollen etwas festhalten. Gleichzeitig ist es auch so, was verändert sich? Verändert sich wirklich die Grundstruktur der Sprache dadurch? Also wenn du sagst, richtig und falsch ist bei uns wichtig oder ich bin das und das ist wichtig, Ist es sozusagen, was du verzweifelt genannt hast? Jetzt versuchen wir noch, oder manche Menschen versuchen, noch Dinge sehr festzuhalten, um eine bestimmte Sicherheit zu haben, weil sich so viel verändert. Das ist meine Hoffnung zumindest.
Also, darf ich das sagen? Sprachveränderung ist eigentlich die Normalität der Sprache. Insofern, ja.
Aber ja, ich muss kurz meine Großmutter ins Treffen führen, die als die Nazis dann da waren, gesagt haben, also die sprechen nicht mein Österreichisch. Die sprechen ein ganz anderes Deutsch, wenn man so will. Eben, sie sprechen Deutsch, aber sie sprechen nicht Österreichisch, weil die ganzen jiddischen Ausdrücke kamen nicht mehr vor, durften kaum mehr verwendet werden. Also das ist schon eine Entwicklung, auch wo man auch sieht, was ist meins? Ja? Was ist Heimat? Einer von euch hat den Heimatbegriff auch verwendet mit Sprache. Das ist, glaube ich, etwas, was man schon ganz festhalten muss und dass sich gerade das Deutsch so schön verändert, auch durch eine Jugendsprache. Gemma Biller, was geht da verloren? Die Präposition, glaube ich. Ihr wisst, ist auch alle Sprachwissenschaftlerinnen, ihr wisst es. Wie heißt das? Was da Gemma zur Biller oder Gemma in die.
Da geht mehreres
verloren. Ja. Da geht viel verloren.
Da geht viel verloren. Aber ich finde das syntaktisch lesen.
Ja, aber ich finde, das im ersten Moment schreckt einen. Und ich habe mich kürzlich dabei ertappt, dass ich das auch so ähnlich. Und dann habe ich gemerkt, wie das schon auf mich abfärbt. Und ich finde das aber eigentlich sehr schön, weil ich dann mich auch verorten kann in einer Entwicklung quasi. Und das ist, glaube ich, auch was man auch anerkennen kann, ohne es gleich werten zu müssen. Aha, ich schwimme da auch mit. Ich gehöre da auch dazu. Meine Sprache verändert sich auch.
Das ist auch wichtig. Es sind nicht nur bestimmte Jugendliche, die Sprache verändern. Mhm. Ich meine, der Wegfall des Dativ hat jetzt nicht unbedingt so viel mit den Jugendlichen zu tun. Ich habe gehört, dass in manchen Dazu-Unterrichten der Dativ auch gar nicht mehr unterrichtet wird, unter anderem. Das heißt auch auf der Ebene der Grammatik, es verändert sich, ohne dass ich da jetzt viel beitragen muss. Was mir eher Sorgen macht, ist, was Mülltrennung mit Integration zu tun in den Wertekurs.
Erzählung, ne? Also es entsteht eine Erzählung, ne, über Österreich, diese Erzählung ist sehr gefährlich. Mhm. Es ist eine sehr gefährliche Erzählung, ne, die gerade zum Gesetz wird. Und da ist die Frage dann, wie gibt es, also das ist etwas, das uns heute tatsächlich beschäftigen müssen. Ja, wie ist das möglich? Also wie viel Konsens gibt es tatsächlich in dieser Zivilgesellschaft, sodass diese Ideen institutionalisiert werden in Form von Gesetzen? Ohne einen Konsens, ohne diese Basis in der Gesellschaft, in der Zivilgesellschaft, wird es so etwas nicht. Und das ist tatsächlich sehr ernst. Es ist sehr ernst.
Wenn wenn ein Narrativ quasi oder ein Mythos dann quasi die geschichtlichen Fakten negiert, ne, oder ersetzt sogar.
Ich weiß nicht, wer von euch diese Broschüre kennt, also diese Wertevermittlung. Aber nicht nur, und das, was ich vorher gesagt habe, das ist heute explizit. Also ich beschäftige mich, ihr beschäftigt euch, ich weiß, dass du, Vladkist, dich sehr auch damit beschäftigt. Wir wissen, dass Deutsch als Zweitsprache, nicht nur in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, sich in eine Tradition der Zivilisierung einschreibt. Mhm. Seit immer. Ja. Es ist ein Projekt der Zivilisierung der Barbaren. Immer gewesen, schreibt zwischen einer Kolonialtradition ein. Ne. Nur heute ist es explizit und das ist gesetzlich. Früher waren die Verlage, die das gemacht haben, und die Ausbildnerinnen von Lehrer und Lehrerinnen, die das nicht so explizit dargestellt haben. Das war immer unter dem Zeichen von Interkulturalität, von Offenheit, Toleranz und so weiter, ist immer ein Prozess der Zivilisierung. Man spricht in Pädagogik von verstecktes Curriculum. Heute ist das klar. Und diese Erzählung über Österreich als ein demokratisches Land ist eine sehr gefährliche Erzählung. Österreich ist nicht dieses demokratische Land, das jetzt den Migrantinnen erklärt wird. Ist es nicht, wir wissen.
Ich möchte ganz kurz zum Schluss so einen Ausblick schon auch noch machen, quasi was ein Versuch wäre oder eine Idee wäre auch von einer Sprache, die eben genau das erfüllt, was aktuell vielleicht fehlt, eben dass sie inkludierend ist, dass sie nicht diskriminierend ist, dass sie wertschätzend ist, dass sie erkennt, dass das zum Ausdruck kommt. Was könnte das? Muss das eine Sprache sein, die mit dem Alpha-Code überhaupt umgehen muss? Oder kann das eben auch eine Bildsprache sein? Kann das auch eine Körper, kann das eine Gestik sein, etc.? Was könnte das sein?
Also ich glaube, es geht weniger um die Sprache, sondern wie die Sprache angewendet wird, was auch Sprache ist. So, aber also Sprachhandeln sozusagen, ja, also ein respektvolles Sprachhandeln. Es gibt von Ruth Wodak und Martin Reisigl einen Kritikbegriff, die sagen, Kritik ist eigentlich eine skeptische Neugierde. Also wie gehen wir miteinander um? Wie wollen wir in was für einer Welt wollen wir leben? Das ist sehr groß, aber ich finde, das hat sehr viel damit zu tun, weil über unsere Sprachhandlungen, in welcher Form auch immer, die stattfinden, egal jetzt über welche, also auch, jetzt, ich rede nicht nur von Wörtern oder von Sprechen, was ist mein Teil davon sozusagen? Und das ist, da gehört Widerstand genauso dazu, wie versuchen Gesetze zu verändern oder gegen Gesetze anzugehen, wie in dem Raum, in dem wir jetzt sind, miteinander umzugehen und das auf eine skeptisch neugierige Art und Weise. Das halte ich für ein sehr, und ich glaube, dass Entschleunigung ehrlich gesagt ziemlich wichtig ist. Das, weil wir haben zum Beispiel überhaupt nicht über die Technik geredet, den Einfluss der Technik in Sprache und Sprachhandeln und auch in diesen ganzen, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, also diese unglaubliche Hassmomente in sozialen Netzen, wo ich mich in der Zeit einfach, wo kommt denn das jetzt plötzlich her? Aber natürlich war es schon da. Es gibt jetzt offensichtlich eine Legitimität, das zu auszudrücken und so, also und ich glaube, wenn da eine Entscheidung drin wäre, wäre das auch schon wieder ein bisschen entschärft, sozusagen. Sehr militärischer Begriff. Ja.
Mhm. So, Robert.
Mir kommt Poesie in den Kopf. Also in diese, und wenige Fakten, also wenige Technokratie, wenige und wenig Expertise, mehr Uneindeutigkeiten und was ihr beide gesagt habt, also Kritik, absolut, ne? Kritik, Poesie, ne? Und Respekt, obwohl auch sehr, also da gibt es unterschiedliche, ne? Aber Respekt, ja, da könnten wir noch darüber reden. Und Poesie, Uneindeutigkeit, Poesie.
Danke. Platka.
Ja, Poesie. Es ist jetzt fast ein Jahr her, wo ich angefangen habe, jeden Tag ein Gedicht zu schreiben. Und ich habe es 4 Monate lang durchgezogen. Länger ging irgendwie nicht. Und ich habe zum ersten Mal im Leben überhaupt ein Gedicht gemacht. Nie, vorher nie. Und ich war erstaunt, was alles möglich ist, auszusprechen. Hm. Und ich empfehle, schreibt Gedichte.
Schreibt sie und lest sie und lest sie euch gegenseitig vor und hört zu und genau, mehr Gedichte für die Welt und für uns und euch danke fürs Kommen und fürs Miteinander sprechen und ich denke mir, die Bar ist ja noch geöffnet, glaube ich, und wir können ja auch dort noch ein bisschen miteinander darüber sprechen. Danke fürs Kommen und einen schönen Abend.